Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl und wieder aus Berlin, wo auch unser Gast lebt, die Schriftstellerin Monika Rink. Vor allem mit Gedichten ist sie bekannt geworden. Sie gilt als eine der herausragenden Protagonistinnen der Gegenwartslyrik, deren Texte, Zitat, sich und uns auf Achterbahnen durch Zeiten und Sprachen bewegen, die sich durch stupende Gelehrsamkeit auszeichnen. So vornehm hat man Monika Rinks Arbeit charakterisiert. Man kann es aber auch so sagen, diese Künstlerin macht und schreibt ziemlich verwegene Sachen. Es schwirrt einem manchmal nur so der Kopf. Und das machen wir jetzt mit. Guten Tag, Monika Rink. Willkommen im Deutschlandfunk.
Guten Tag.
Was gefällt Ihnen besser? Der vornehm offizielle literaturkritische Ton oder der eher so alltägliche Jargon?
Ich finde beides. Ich finde es gut, dass es beides gibt.
Wie würden Sie selber sagen, was Sie tun?
Ich bin Autorin.
Ganz schlicht?
Ganz schlicht.
Ich würde gar nicht sehr viel mehr hinzufügen. Was dichten Sie denn, Frau Rink?
Gedichte. Mhm. Möglicherweise würde ich auch hinzufügen, dass ich Essays schreibe und ansonsten sehr vieles, was eben in Auftrag gegeben wird.
Dann aber gleich mal eine erste verwegene Sache. Wie, Frau Rink, übersetzt man schwedische Gedichte, ohne Schwedisch zu können? Das haben Sie nämlich gemacht.
Ja, das war in gewisser Weise ein theatraler Versuchsaufbau. Dazu gehörte so einiges. Eine experimentierfreudige Hypnotherapeutin, die ich in Petra Dörle fand, die auch in der Magnus-Eriksen-Gesellschaft engagiert ist. Einen Autor, der sich das gefallen lässt. Es half auch, ein Stipendium zu haben, was mich 3 Monate lang in Tübingen auf dem Friedhof, im Friedhofsgärtnerhäuschen wohnen ließ. Es war also Zeit da und eine eigenartige Atmosphäre. Das Leben ist kurz. Sympathie war da, Aufmerksamkeit. Und ich stellte mir eben die Frage, wenn man Gedichten häufig den Vorwurf macht, sie seien nicht verständlich, erhöhen wir doch die Schwierigkeit und versuchen, Gedichte zu verstehen in einer Sprache, die wir nicht einmal selbst sprechen und nicht können. Hinzu kam etwas, was ich bei dem Übersetzer Anselm Hollow gelesen habe, nämlich, dass man als Übersetzer oder als Übersetzerin zuweilen in einer Art Übersetzungstrance gerät. Denn das ist ja nichts Harmloses, diese Art des Übersetzens. Es ist ja nicht einfach sozusagen eine neutrale Form der Übertragung, sondern es handelt sich vielmehr um, nicht zuletzt auch um eine Verkörperung, also der fremde Text muss in meine Sprache und aus meiner Sprache wieder heraus. Insofern empfiehlt es sich auch, wenn man das kann, Texte zu übersetzen, für die man eine Sympathie hat.
Ich möchte mal auf das ganz Praktische kommen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie sowas funktioniert. Sie sagten schon, eine Hypnotherapeutin. Mhm, ja. Das heißt, Sie wurden in Hypnose versetzt.
Genau.
Und zwar mit der Aufgabe an die Therapeutin, Frau so und so, ich möchte gern Schwedisch lernen unter Hypnose. Denn oder ich möchte Schwedisch verstehen.
Ich möchte es nicht lernen, ich möchte die Abkürzung gehen.
Mhm.
Wenn ich es lernen wollte, dann bräuchte ich ja keine Fachfrau der Hypnose. Nein, ich hatte mir vorgestellt, probieren wir doch mal diese alten Legenden aus, dass Leute plötzlich unter Hypnose in der Lage sind, Sprachen zu sprechen, die sie nicht können, oder Klavier zu spielen oder dergleichen virtuose Fähigkeiten. Und ich hatte auch das Glück, dass der Dichter Magnus William Olsson, dessen Buch Homulus Absconditus ich mit diesem Verfahren übersetzt, neu geschrieben, übertragen habe, die gesamten Texte eingesprochen hat.
Denn das heißt, Sie hatten sie akustisch im Ohr.
Genau, es war ein Hörraum. Denn es ist eigentlich nicht möglich, unter Hypnose zu lesen.
Mhm.
Also Lesen ist einfach ein bewusster Prozess.
Und die Therapeutin, die wusste von dem Projekt?
Ja,
oder?
Natürlich.
Ja, und
natürlich.
Ja, muss sie ja. Aber natürlich. Was macht denn dann eine Therapeutin mit Ihnen? Ich stelle mir jetzt gerade vor, Sie lagen auf einer Couch oder vielleicht in einem Sessel und dann kommt die Hypnose. Was passiert da? Was ist da mit Ihnen passiert?
Sie stellt eine synästhetische Atmosphäre her, in der die schwedischen Begriffe, die Wortmelodie, die Syntax haptisch und sichtbar werden.
Und das heißt, Sie waren richtig in Hypnose, das heißt richtig weggetreten?
Ich konnte dorthin durchwandeln. Also ich konnte mir sozusagen die Gedichte in einem tranceartigen Raum von vorne, hinten, oben und unten besehen. Inspiriert wurde das auch durch eine Selbstäußerung der Dichterin Christine Lavand, die beschrieb, dass sie die Technik des Klarträumens nutze, um ihre Gedichte zu schreiben. Und sie erzählt das in einem, weiß ich, in einem Schulfilm des österreichischen Fernsehens aus den, glaube ich, späten 70er Jahren, aber mit einem ungeheuren Schalk. Es sei das wirklich eben eine Methode.
Und wie
es,
hat es, dann
es ging auch darum, sozusagen zu schauen, was kann menschliche Aufmerksamkeit, also wie groß ist der menschliche Aufmerksamkeitsraum? Und da ja jedes Sprechen über Deutung, über Dichtung Deutung ist, da ja jedes Sprechen über Dichtung auch Deutung ist, ging es eben auch um die Ausdeutung von etwas, was einem dunkel ist, was man nicht klar sieht.
Und wie war das dann hinterher? Konnten Sie dann sich hinsetzen, dieses Gedicht von dem Herrn Carlson?
Magnus William Olson.
Entschuldigung, Magnus William. Wussten Sie dann noch aus der Hypnose, wie das jetzt, hatten Sie noch den Hallraum, wie das jetzt zu übersetzen
ist? Ich konnte das rekonstruieren.
Der Jaguar tankt für dich. Diese Zeile ist mir so ins Auge gestochen, weil ich sie so hübsch finde. Der Jaguar, natürlich das Auto, aber natürlich auch das Tier. So laut sein Vers, können Sie den noch auf Schwedisch? Haben Sie den noch im Kopf? Nee. Das heißt, zurückübersetzen würde jetzt nicht mehr gehen. Wenn Sie jetzt Ihre Übersetzung nehmen und dann noch...
Das wäre wahrscheinlich schon möglich, aber wie gesagt, das ist nicht einfach etwas, was man so mit einem Fingerschnippen ein- und ausschalten kann. Es geht wirklich darum, wie ich sagte, in einem theatralen Aufbau diese Aufmerksamkeit zu ermöglichen. Ich war übrigens unlängst wieder in Schweden und sympathische schwedische Sprecher lösen bei mir eine Art Trance wiederum aus.
Verstehen Sie das, was Sie sagen? Verstehen Sie das noch?
In dem manches Sinne? Ja. Manches, ja. Ich habe das natürlich dann auch später
Sie scheinen ein großes Ohr für fremde Sprachen und auch ein großes Talent zu haben. Sie haben eine ganze Reihe von Gedichtbänden aus dem Ungarischen übersetzt, ganz viel. Dann auch aus dem Slowenischen. Das sind ja auch ganz schön vertrackte Sprachen. Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie die auch unter Hypnose gelernt haben.
Das nicht. Die ungarischen Übersetzungen mache ich ja seit mehr als 20 Jahren zusammen mit der Dichterin und Übersetzerin Osho Colors. Es handelt sich dabei eben um ein Verfahren, das wir nicht erfunden haben, sondern das es gerade in der DDR gab und das dort auch perfektioniert worden ist, um eben zu ermöglichen, möglichst viele Texte, möglichst viele Gedichte, insbesondere Gedichte, ich glaube, dafür ist dieses Verfahren eigentlich optimiert, in eine andere Sprache zu bringen. Man nennt es auch Versschmuggel, nennt es das Haus für Poesie, dass man jemanden aus der Zielsprache und jemanden aus der Ursprungssprache an einen Tisch zusammenbringt und die sich eben in einem vermittelten Gespräch der Texte annehmen, die dann quasi zwischen ihnen als ein drittes entstehen.
Und nun könnten wir uns auch gleich über das Türkische unterhalten, in das Sie sich nämlich ebenfalls versenkt haben, Frau Rink. Und daraus haben Sie noch eine sehr interessante Gender-männlich-weibliche Variante abgeleitet. Das heben wir uns für später auf. Hören jetzt eine erste Musik, die Sie ausgesucht und auch selbst mitgebracht haben. Ein Lied des ungarisch-serbischen Musikers Felix Lajko. Spreche ich ihn richtig aus? Ja. Warum möchten Sie das gern hören?
Felix Lajko habe ich auch über Osho Colors kennengelernt. Wir haben öfter Drehbücher, Theaterstücke des ungarischen Film- und Theatermachers Kornel Muntrutzer übersetzt. Und der hat mit Felix Lajko zusammengearbeitet. Einerseits auch als Schauspieler, dann aber auch als Musiker, sodass ich dann auch in Budapest in einem Konzert von Vajko und seiner Combo gewesen bin und einfach mich diese enorme Mischung von den unterschiedlichsten Einflüssen von Folklore, Jazz, Popmusik regelrecht betört hat. Nach dem Konzert sind wir dann in so eine Art Beize gegangen, wo die Musiker später auch hinzukamen und dort alle sofort wieder ihre Instrumente auspackten und weiterspielten. Und das Stück, was ich ausgesucht habe, beginnt sehr getragen und ein bisschen wie an einem Übergang zwischen Winter und Frühling oder in der Abenddämmerung, hat keine Eile, zieht sich dann ganz zurück, steigert sich dann aber plötzlich zu einer sehr großen Wucht. Es gerät sozusagen enorm ins Kreiseln und dann kommen auch diese eigenartigen metallischen Frauenstimmen hinzu. Ja, das sind einfach virtuose Formen der Mischung. Das gefällt mir.
Musik aus Ungarn, Vigado von und mit Felix Laiko. Hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Heute mit Monika Rink zu Gast, der Schriftstellerin, der Lyrikerin, der Essayistin. Im letzten Jahr haben Sie Ihren 50. Geburtstag gefeiert, Frau Rink. Sie wurden in Zweibrücken geboren, in Rheinland-Pfalz. Freut mich, da hat meine Oma gewohnt in Zweibrücken. Als Kinder sind wir da immer hingefahren. Gott, deswegen weiß ich noch ein bisschen, wie Saarbrücken aussah. Ich meine, an der Grenze zum Saarland, nur ein Katzensprung. Auch bis nach Frankreich. Wie sind Sie denn da aufgewachsen? An was erinnern Sie sich?
Naja, das ist eigentlich eine nicht unfreundliche Kleinstadt. Das Gestüt, die große Allee, der Schwarzbach, der Bleicherbach, die Grundschule, der Schulweg, die Hilgard-Schule, dann das Hofenfels-Gymnasium, Kanu-Club, Wassersportfreunde, die Stadtbücherei. Die Stadtbücherei. Und darin beispielsweise im Keller das Schachspiel mit den großen Figuren, so ein begehbares Schachspiel und der Geruch nach Papierstaub. Und dann ging es so ein bisschen um die Ecke, wo auch die Bücher für Erwachsene waren. Ich erinnere mich an viele Ecken sehr genau der Zweibrücker Stadtbücherei, aber auch an die Enten, an das Freibad, die Fußgängerzone, die schrecklichen Räume der Pubertät, die man dann manisch durchquert auf der Suche von, man weiß es selbst nicht genau, aber auch die Viertel, in denen die Kanadier und Amerikaner waren.
Eine große stationierte amerikanische Truppe, ne?
Also genau, wir konnten Schüleraustausch machen zwischen Deutschland und USA, ohne die Stadt zu verlassen und machten das dann eben auch. Und dort war wirklich, es war wirklich wie extraterritorial. Also wir waren dann ein paar Tage an der amerikanischen Highschool und einige amerikanischen Schüler oder Schülerinnen kamen dann für einige Tage an das Hofenfels-Gymnasium und das waren wirklich verschiedene Welten.
Was haben Ihre Eltern gemacht? In was für einem Milieu sind Sie aufgewachsen?
Beide Lehrer.
Das heißt, da gab es schon Bücher zu Hause. Das heißt, die Bücher kamen schon von Natur aus zu Ihnen. Die Literatur?
Ja, das Glück hatte ich. Die Bücher waren da.
Jahrgang 1969 heißt jung sein, erwachsen werden in den 1980er Jahren. Was hatten Sie für einen Haarschnitt?
sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich hatte teilweise auch abrasierte Seiten.
Mhm.
Ich hatte aber auch Dauerwellen. Ich hatte, glaube ich, eine Zeit lang auch eine Frisur wie Peter Maffay. Ich hatte.
Was hat denn der für eine Frisur gehabt?
Das wissen Sie doch.
Fällt gerade gar nicht
das
ein.
Das wissen Sie doch.
In seiner Schlagerzeit noch.
Mhm. Genau.
Ah, verstehe, okay.
Auch kurze Haare. Ich bin ja dann später Kanu gefahren. Da waren kurze Haare ganz nützlich. Wuchsen dann allerdings bald wieder. Selbstgenähte Kleider aus den Magnetbändern von Videotapes haben meine Freundin Siggi und ich uns Polunder gestrickt, in deren untere Ränder wir dann die Bleiketten von Gardinen eingenäht haben, weil sich diese Magnetbänder natürlich sofort so aufrubbelten.
Das war damals die Strategie, mit der man die alten Herrschaften richtig schön auf die Palme bringen konnte, weil sie es nicht kapiert haben oder haben ihre Eltern da mitgemacht.
Nö.
Also so ein bisschen punkig. Was hatten Sie denn vor, so als Jugendliche? Wo sollte es hingehen? Aus zwei Brücken raus, klar, irgendwann mal. Aber wohin denn? Um es Ihnen leichter zu machen, Geschichte, vergleichende Literaturwissenschaft und Religionswissenschaft haben Sie studiert.
Mhm.
Dafür muss man sich ja erstmal entscheiden. Wieso denn das?
Ja, ich hatte mich zunächst für bildende Kunst entschieden und habe mich auch, glaube ich, an zwei oder drei Akademien beworben, wurde nicht genommen und habe dann erstmal angefangen, Literatur zu studieren in Bochum. Und das hat sich einerseits gut gemacht, weil ich gerne schon eine gewisse Distanz zwischen mein Aufwachsen und mein Studieren legen wollte. Und andererseits, weil sich die Einschreibetermine der Ruhr-Universität Bochum angeboten haben.
Mhm.
Das passte ganz gut.
Vor allem die Religionswissenschaft findet man immer wieder in Ihren Texten reflektiert. Oft beziehen Sie sich da auf Klaus Heinrich, den deutschen Doyen des Faches. Den haben Sie in Berlin praktisch kennengelernt und dort auch bei ihm studiert. Was hat Sie denn an diesem Denken oder an diesem Fach anscheinend so fasziniert?
Ja, Klaus Heinrich war mit ein Grund, dass ich dann von Bochum nach Berlin gegangen bin. Ich hatte gelernt, dass die Berliner Religionswissenschaft anders aufgebaut sei als viele andere gleichnamige Studiengänge in anderen Städten, an anderen Universitäten, weil sie eben mit einem sehr umfassenden Fokus an das Thema heranging, letztlich an die Themen Rationalität und Irrationalität und auch an die Frage, was haben die Wissenschaften während des Nationalsozialismus verdrängt? Auch die Frage, wie war diese Art des Zivilisationsbruchs überhaupt möglich? Und letztlich ein sehr multidisziplinärer Zugang, nämlich auf den Lehrplan gehörte die Psychoanalyse, es gehörte deutscher Idealismus, Philosophie, natürlich die verschiedenen Weltreligionen und Kunstgeschichte, eben die unterschiedlichsten menschlichen Ausdrucksweisen und Umgangsweisen mit Realität und gleichzeitig die Frage, was Menschen und Gruppen immer wieder in die Zerstörung, die Selbstzerstörung und die Zerstörung der anderen führt.
Bochum, Berlin waren Ihre Studienplätze und dann liest man noch in Ihrer Vita in Yale.
Mhm.
Wenn ich das lese, kriege ich immer so einen Ehrfurcht-Neid-Stich. Yale, meine Güte, oberste amerikanische Uni-Elite. Als ich studierte, waren solche Orte so weit weg wie der Mond und Sie waren einfach so da? Sie gingen da einfach hin?
Nein, einfach kann man da nicht hingehen.
Ja, wie kam es denn dazu?
Ich war gerade versucht zu sagen, ich hätte Glück gehabt, aber da ich hörte, dass vor allem Frauen dazu tendieren, bestimmte Errungenschaften als glückliche Zufälle zu bezeichnen, schreckte ich dann wiederum davor zurück. Es war damals möglich, weil Professor Manninghaus, bei dem ich meine Magisterarbeit geschrieben habe über Meister Eckhart und Robert Musil. Diese Art von Austausch zwischen dem German Department der Yale University und dem Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft der Freien Universität ermöglicht hatte. Und dort blieb ich dann für ein akademisches Jahr und kam dann wieder zurück.
Meine, Ihre ersten literarischen Veröffentlichungen beginnen, wenn ich zeitlich richtig liege, Ende der 1990er Jahre. Und von Anfang an war ganz viel Geisteswissenschaft dabei. Also jene stupende Gelehrsamkeit, wie ich sie vorhin zitiert habe, nicht nur aus der Literaturtheorie, sondern auch aus der Anthropologie, der Ethnologie, Philosophie, Psychoanalyse. Und gerade wenn man Ihre Essays liest, Monika Ring, denkt man, das akademische Deutschlands hätte mit Ihnen eine Superprofessorin gehabt. Gab es dahingehend gar keine Neigung, an der Universität vielleicht zu bleiben, eine akademische Karriere einzuschlagen?
Ich war ja nicht zuletzt an der Yale University, um dort auch das Exposé meiner Doktorarbeit fertig zu schreiben. Das erste Thema, was ich mir damals gesucht hatte oder gefunden hatte, waren eben Ideen über das Ende der Welt zwischen den beiden Weltkriegen aus religionsphilosophischer Perspektive. Dieses Thema veränderte ich dann nach einigen Jahren schon stärker in Richtung Dichtung, Lyrik, nämlich Insekten in der amerikanischen Gegenwartslyrik der letzten 20 Jahre. Dann war es dann quasi so ein eher anthropozänartiges Thema, wobei die Insekten auf die unterschiedlichste Art und Weise für Naturerfahrungen unter zivilisatorischen Bedingungen einstehen und aber auch die unterschiedlichsten allegorischen und metaphorischen Aufgaben erfüllen. Und irgendwann war eben das ganze Geld alle und dann fing ich an, zunächst als Freie und später halbtags beim Inforadio des RBB zu arbeiten und aber auch literarisch zu schreiben.
Dass Sie auch eine Kollegin sind, kann man hier jetzt schon mal betonen. Und wie Monika Ring schreibt, dichtet zum Beispiel auch auf einem Fluss im Wannsee. Das hören wir im zweiten Teil der Zwischentöne im Anschluss an die Nachrichten. Zuvor noch eine weitere. Diese Musik jetzt von David Garland, US-Amerikaner. I Am With You heißt der Song. Was hat es damit auf sich für Sie?
Das ist ein Song, der ursprünglich bereits in den 80er Jahren erstmals veröffentlicht wurde. Er befindet sich auf einer CD, die heißt Control Songs. Und David Garland berichtet darauf, dass er eben Control-Songs, also Kontrolllieder, schreibe, wie andere Leute Love-Songs schreiben. Und in dem Song I Am With You geht es eben auch darum, wie lassen sich Konsequenzen absehen. Und es gibt weitere Lieder, die ich auch sehr schätze auf dieser CD, wo es um die sehr populäre Misconception geht, dass man wirklich Kontrolle hätte. Also Kontrolle über das, was man tut, über das, was man sagt. Kontrolle bei 280 Stundenkilometern auf der Überholspur. Und diese Art, über Kontrolle und Kontrollverlust zu singen, gleichzeitig mit einer fast albernen Instrumentierung, hat mir immer sehr gefallen.
Yeah.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute die Schriftstellerin Monika Rink. Und diese Musik aus der Türkei hört sie gern. Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die wir heute Monika Rink stellen. Die Lyrikerin und Essayistin aus Berlin ist unser Gast. Mit dem türkischen Senem Divici Quartett sind wir in die Stunde gestartet. Sie haben uns diese Musik, wie alle auch andere, selbst mitgebracht, Frau Rink. Was haben wir da gerade gehört und warum haben Sie es ausgesucht?
Ja, wir haben das Vichai Linden von Senem Divici gehört, ist eine fantastische Sängerin und es war, wie vieles, ein glücklicher Zufallsfund. Ich war eigentlich auf der Suche nach etwas Neuem oder etwas, das ich noch nicht kannte, von der Vokalistin Kathy Barbarian und fand dann, dass sie ein Duett mit Senem Divici gesungen hatte und war begeistert. Viel später setzte sich dieser glückliche Zufall fort, da ich mich plötzlich in einem Konzert befand in Istanbul. Und es war sie, es war sie. Ich wusste das nicht vorher. Ich bin einfach mitgekommen. Und das sind so unglaubliche Zusammenkünfte, die mich immer wieder sehr überraschen, aber auch erfreuen.
Apropos Türkei, wenn man jetzt neuere essayistische Texte von Ihnen liest, stößt man auf seltsam anmutende Substantive, die Sie dem türkischen Gendering unterzogen haben. Wir hatten es vorhin schon von Ihrem Sprachgefühl für fremde Sprachen. Was ist das für eine Variante, türkisches Gendering?
Es ist sozusagen ein bescheidener Vorschlag mit dem generischen Maskulinum, also dem geschlechtsübergreifenden Maskulinum, im Deutschen umzugehen und vielleicht die Hilfe einer anderen Sprache anzunehmen. Es gibt ja eine Vielzahl von Sprachen, zu denen das Türkische gehört, aber auch das Ungarische und das Japanische, die kein grammatisches Geschlecht kennen. Das bedeutet auf der anderen Seite oder im Gegenschluss nicht, dass es sich dabei nicht um patriarchale Gesellschaften handelt, aber das Problem zeigt sich auf einer anderen Weise auf der grammatischen Ebene, als es beispielsweise im Deutschen diskutiert wird. Und insofern dachte ich, wäre es doch eigentlich ganz interessant, wenn man den türkischen Pluralpartikel lar und ler nach der kleinen Vokalharmonie gebildet an die betreffenden deutschen Worte anhängt, wenn man eine gemischt geschlechtliche Gruppe bezeichnen möchte. Also dann hätte man eben nicht Autoren, sondern Autorlar. Man hätte Studentler und verschiedene andere Formen. Ob das dann wiederum direkt an den Wortstamm angehängt wird oder möglicherweise etwas später, das ließ sich nicht ganz entscheiden. Insofern habe ich dann einfach mir die Freiheit genommen und behauptet, es werde unregelmäßig gebildet. Aber es wäre eine Möglichkeit, auf kreative Weise mit diesem grammatischen Konflikt umzugehen.
Ich meine, es herrscht ja momentan so im öffentlichen Schreibsprachgebrauch ordentlich Verwirrung. Sternchen, Unterstrich, liebe HörerInnen, dass da eine größere Sensibilität da ist, das begrüßt man ja erstmal. Zugleich gibt es wieder einen unglaublich aggressiven Streitdiskurs auch. Haben Sie schon Reaktionen auf Ihr türkisches Gendering bekommen?
Es ist natürlich in gewisser Weise auch eine stellvertretende eine Diskussion ist natürlich auch nicht leicht. Es ist ja keine Veränderung auf der lexikalischen, sondern eben auf der grammatischen Ebene. Die Autorin Kübra Gümüşay hat auch einen interessanten Vorschlag gemacht, dahingehend, dass man ja, wenn man es als problematisch erachtet, dass die unmarkierte Position sozusagen für die gesamte Diversität in sich schluckt, dann könnte man ja sich einen besonderen Markierer für rein männliche Gruppen ausdenken. Lehrerer zum Beispiel. Und man kann diesen Konflikt von, oder diesem Problem sich von der unterschiedlichsten Seite nähern. Ich glaube nicht, dass es einen endgültigen Befreiungsschlag dafür geben kann, sondern dass es eben, dass man stay with the trouble. Man muss sozusagen dabei bleiben und weiter darüber nachdenken und neue Gedanken, neue Ideen dazu in Betracht ziehen.
Monika Renk, jetzt ist aber wirklich Zeit, Sie selber mal poetisch zu hören, um mal ein wenig den Klang, den lyrischen Ton zu erfassen, auch wie Sie arbeiten, dichten. Frau Renk, haben Sie uns etwas mitgebracht? Ein Gedicht aus dem jüngsten Lyrikband Alle Türen heißt der. Und wir hören daraus Am Abhang Zelten. Mhm. Bitteschön.
Am Abhang Zelten. Als würde ich am Abhang zelten und sich dabei die Erde senken. Sie erzittert, trägt sie mich nicht länger, spielt sie, bricht sie auf? Ach, wer spielt mir diese, wer ist es, der mir diese, ach diese, ja diese, während ich am Abhang liege, schwerkraftweise zuspielt? Das bin doch ich, das bist doch du, spricht so der Apparat. Alles immerzu aufrechterhalten, Maintenance auf Deutsch, zwischen Lebensunterhalt und Wartung. Zwischen den Worten, lies dies zwischen den Worten. Die Gletscher gehen zurück. Halden machen sich frei von Eisschicht. Sind sie jünger darunter? Wohl nicht. Ich sehe klar, aber kann, was ich sehe, nicht deuten. Als würde ich am Abhang zelten und sich dabei die Erde senken. Heutige kommt zu mir, steht mir bei, ihr Planeten umlaufen. Wie ein Dessert, dekoriert und verkleckert mit teuren Substanzen, die Sterne gebe ich ab. Das war einfach ein zu viel an Belastung. Protest der abgegebenen Sterne, Erledigung der Galaxie per Implosion, dann Tänze und Weisen aller Tyroliennfeits, tanzende Alpenveilchen, in aufgipfelndem Stroposkopgeflacker, alpenglühend und juchzend, so nah dem erhabenen Höchsten, den zugekoksten Dandy-Kometen, den zitternden Tenören, ihr müsst zum Walfischstrahlen der Maniküre. Die Friseure binden Kolibris an die Locken der Tenöre, sie sind umsurrt, die Sterne verrecken. Es fehlt eine im Tanz, die Dinge rettende Verhöhnung. Beflügelt, elektrisch, geladen, endlich verwandelt in eine große Galoppade, die in Doppelpaaren zu vieren in einer Reihe den ganzen Raum des Saales durchstürmt, mit schalkhaften Blinken am Himmel kehren die Sterne zurück.
Dankeschön. Monika Renk, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, Ihre Verse Am Abhang Zelten aus dem Lyrikband Alle Türen. Wie ist denn dieses Gedicht, Frau Renk, entstanden?
Oh, daran erinnere ich mich nicht. Daran erinnere ich mich wirklich nicht.
Nein?
Nein, 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 nein. Es gibt darin, ich erinnere mich natürlich an Lektüren. Also dieses Gedicht stammt ja aus dem Kapitel des Buches über die Operette, das Prinzip der Operette und seine Grenzen. Es gehört sozusagen zu einem ganzen Rudel, einem ganzen Ensemble von Gedichten, die sich der Operette widmen. Ich habe dieses Gedicht in Los Angeles geschrieben, wo man ständig mit der Drohung des Erdbebens konfrontiert ist, die aber auch jederzeit wiederum vergisst und normalisiert. Es sei denn, es muss eben kurz so dieses Notfallpackerl erneuert werden. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, Erschütterungen zu spüren dort. Mhm. Oder leichte Irritation meines Gleichgewichtssinns. Andererseits beschäftigte ich mich eben mit der Operette. Das heißt eben auch mit dem, was Karl Kraus dazu geschrieben hat, was Benjamin dazu geschrieben hat, was Krakauer dazu geschrieben hat. Und davon finden sich teilweise auch Spuren in diesem Gedicht. Am Abhang zu zelten ist ja, kann etwas unkomfortabel sein, aber ich habe ja nicht immer eine flache Ebene zur Verfügung. Also manchmal ist es vielleicht unumgänglich, am Abhang zu zelten. Wenn sich dabei nun aber die Erde senkt, wie es in der ersten Teil des Textes handelt, dann bin ich dann vielleicht möglicherweise wieder bei 90 Grad angekommen. Dann gibt es diese Erzitterungen, es gibt diese Ideen über einen möglichen plötzlichen Untergang. Es werden ja Chiffren des Global Warmings mit aufgenommen. Die Gletscher gehen zurück, Hallen machen sich frei von Eisschicht. Die Frage nach dem Alter des Planeten, ist er darunter unter der Eisschicht verjüngt, all diese verschiedenen Diskussionen, die Fakten sind da, aber es kommt auf die Deutung an, die Behauptung, die Welt gehe eben durch eine Wärmephase, der Mensch habe gar nichts damit zu tun. Auf der anderen Seite die Ausdehnung der menschlichen Verantwortung auf alle Witterungsphänomene und sozusagen die Erde dreht sich seither etwas anders. Also, dann die Frage, vielleicht könnten die Planeten einem helfen, die Planeten kommen dann aber mehr oder weniger herbei, wie in so einem Busby-Berkeley-Choreografie und umtanzen eben die Erde, die Umlaufbahn und von dem Umlaufbahn plötzlich gerate ich auf einen übertrieben dekorierten Teller aus der Haute Cuisine, also umlaufen wie ein Dessert, dekoriert, verkleckert mit teuren Substanzen, also sei das jetzt irgendwie Balsamico-Essig und das aber eben als ein Sternbild. Es geht dann sozusagen mit dem Zoom zurück nach vorne, die Größenverhältnisse ändern sich auf eine extreme, fast operettenartige Weise. Dann wird es aber einfach zu kompliziert. Die Sterne gebe ich ab. So. Die Autorin weigert sich weiterhin, sich mit galaktischen Phänomenen auseinanderzusetzen. Es war ein zu viel an Belastung. Es hat auch ein bisschen das Gedicht etwas irgendwie in Schieflage gebracht, das ja sowieso bereits in Schieflage ist, weil da irgendjemand am Abhang zeltet. Dann Leerzeile, Protest der abgegebenen Sterne. Erledigung der Galaxie per Implosion, das kann ich natürlich sozusagen einfach hinschreiben. Das ist eine
wunderbar, Frau Rink, wie Sie das jetzt entwerfen. Die Literaturkritiker, die haben von den großen Resonanzhallräumen der Monika Rink gesprochen und den haben Sie uns, glaube ich, gerade wunderbar entworfen. Ne?
Ich bin noch nicht mal fertig, wir waren ja noch gar nicht bei den zugeguckten
Dendrikometen. Habe ich Sie unterbrochen? Ich habe ganz begeistert zugehört, weil jetzt plötzlich wirklich so ein ganzer Raum sich erschlossen hat. Ist das dann so, dass Sie praktisch in so einer Art von, ja, in so einem Raum sind von verschiedenen Einflüssen, Stimmungen, Klängen, wo dann ein Gedicht entsteht? Also mein Lieblingsbild in diesem Gedicht ist, die Friseure binden Kolibris in die Locken der Tenöre. Mhm. Die Friseure und die Tenöre ist natürlich ein wunderbarer Reim, also ein schöner. Aber ist das der Hallraum der Operette wahrscheinlich?
In gewisser Weise auch. Man hat ja.
Oder wie kommen Sie auf so ein Bild?
Das ist alles hoch aufgeladen mit Sinn. Also man hat ja beispielsweise kleine durchsichtige Säckchen im Rokoko mit Fireflies, also Glühwürmchen, in den großen Frisuren der Damen verbaut. Es leuchtete und glitzerte. Und die Idee, aber man könnte sozusagen die gesamte Frisur eines Tenors ständig durch wie Kolibris, durch eine Choreografie von Kolibris in Bewegung halten, gefiel mir in diesem Zusammenhang dann wiederum sehr gut, auch weil es in gewisser Weise die Konstellation der Planeten wieder aufnimmt. Und auch Kolibris habe ich in Los Angeles zum allerersten Mal gesehen und war fasziniert von ihrem plötzlichen Auftauchen. Das ist, als würden sie plötzlich sich materialisieren, für einen Moment stehen bleiben und sich dann wieder in Luft auflösen. Ja, und hinzu kommt dann eben, das ist ja eigentlich ein sehr heiteres Gedicht, weil die erledigte Galaxie wird ja am Ende wieder hergestellt. Mit schalkhaften Blinken am Himmel kehren die Sterne zurück. Die ja in der Apokalypse ins Bodenlose stürzen, aber sie werden hier wieder durch die Kraft der Operette wieder aufgehängt. Das müsste man einfach nur möglichst amüsant beschleunigen und dann bekäme man das auch wieder hin.
Es sind auch von Beginn an Ihrer Veröffentlichung, Monika Rink, so besondere Begriffe so typisch geworden. Für Sie Wortschöpfungen. Neues von der Phasenfront hieß gleich das erste. Dann gab es den Hasenhass oder die Honigprotokolle. Eben im Gedicht kam die Galoppade. Woher kommen denn diese Worte? Oder sollte man eher Klänge sagen?
Die Galoppade kommt direkt von Offenbach. Das Interessante an der poetischen Sprache oder der poetischen Verwendung oder der poetischen Sprachfunktion ist ja, dass der Sinn des Wortes nur ein Aspekt ist. Auch der Klang des Wortes wird in Erwägung gezogen, er wird sinntragend, er wird zum ästhetischen Potenzial des Wortes. Es gibt eigentlich keine neutrale Verwendung. Bereits die Wahl eines bestimmten Begriffes ist ein Antrag an die Deutung des Textes. Da Gedichte ja häufig ihren Kontext nur sehr reduziert mitliefern, werden alle Hinweise auf den Kontext einerseits deutlicher, aber auch sozusagen die eigene Kraft eines freigestellten Wortes wird quasi zur Quelle für alle möglichen Bedeutungen, die darin sich aufhalten können.
Welche Rolle spielt andere Literatur in dem Zusammenhang für Sie als Inspiration, Quelle oder Verständigung?
Es ging gar nicht anders. Also die Lektüre ist immens wichtig. Also ist wahrscheinlich einfach das Wichtigste. Ich könnte auch gar nicht schreiben, wenn ich keine Zeit hätte zu lesen. Das ist oftmals ein Konflikt, weil Lesen so unterschätzt wird. Was hast du heute gemacht? Gelesen? Ach so, nur gelesen. Also, was für ein Irrsinn. Also ich kann ja nicht das alles aus mir selbst quasi herausgeben, sondern es gehört Recherche dazu, es gehört Neugier dazu, es gehört all das dazu, was in verschiedenen Büchern, in den Fußnoten verborgen ist. Ich kann kaum wenn ich sozusagen mit Wohlgefallen lese, folge ich wie sozusagen einem ungeheuren Zwang. Ich muss mir sofort all das, was ich in den Fußnoten finde, auch hinzusuchen, mit in Betracht ziehen. Und oft führt ja dann ein Buch zum nächsten. Und das ist das Allerschönste.
Als Sie vor 2 Jahren den Ernst-Jandl-Preis bekamen, da haben Sie eine ganz liebevolle Hommage an diesen göttlichen Lautpoeten geschrieben. Lechts und Rinks war der Titel. Da hat Ihnen Ihr Nachname sogar schön geholfen mit dem Zicker, mit Anspielung auf dieses Jandl-Klassiker-Gedicht. Was bedeutet Ihnen seine Lyrik?
Die ist mir sehr wichtig. Also insbesondere auch die Gedichte in verkommener Sprache, an die man vielleicht konventionellerweise gar nicht als erstes denkt, wenn man an Jandl denkt. Was oft auch dadurch, dass es in den Reklamheften vorlag, Laut und Luise, sozusagen die stärker am Sprachmaterial ansetzenden, eher spielerischen Umgangsweisen, aber es gibt eben auch beispielsweise in dem Band die Bearbeitung der Mütze, wahrscheinlich mein Lieblingseinzeltitel von Jandl ist, irgendwie sehr fatale, dennoch lebenszugewandte, unzynische Weisen, mit Sterblichkeit umzugehen und eben der Frage, finde ich eine ästhetische Sprache für den verkommenen Zustand der Welt.
Eine richtig spezielle Poesie von Ihnen, Monika Rink, fand sogar einmal auf dem Berliner Wannsee statt. Und da wurde für Sie extra ein Floß gebaut, wenn ich das richtig gelesen habe. Erzählen Sie mal, was war das für eine poetische Performance?
Oder muss ich weit ausholen? Ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist. Das war auf dem Wannsee, am LCB, im Rahmen
Literarischen Kolloquium.
Genau. im Rahmen einer Veranstaltung, die nannte sich Stepptext und brachte Performance-Künstler, Künstlerinnen, AutorInnen zusammen, Choreografen, Choreograf, ja, ich möchte jetzt niemanden vergessen, sich eben mit der, brachte diese Leute alle zusammen, um sich mit den Fragen des Raumes zu beschäftigen, den Fragen der Bewegung im Raum, den Fragen der Verkörperung von Sprache, aber vielleicht auch Sprachinstallationen. Hinzu kam natürlich Musik, Tanz. Es gab auch tolle, hochsuggestive, sehr eigenartige Expeditionen in das Innere des Körpers. Und ich dachte dann, es geht doch nicht an, dass wir den See ganz außen vor lassen, wenn er doch vor der Türe sich befindet. Und kam dann vor das technische Hilfswerk, lieferte dann so ein pontonartiges Floß, auf das man sich legen konnte, um in den Himmel hineinzusehen, und dessen einzelne Module lose miteinander verbunden waren, sodass man eine sehr eigenartige Rückenmassage bekam. Möglicherweise nicht ganz ungefährlich für Leute, die Probleme mit ihren Bandscheiben haben. Und habe dann auch sehr lange darüber nachgedacht, welchen Text ich den Leuten in dieser Zeit mit auf den Weg geben möchte, und entschied mich dann aber dafür gar keinen. Insofern war es eigentlich eher sozusagen nicht Land Art, sondern Lake Art.
Gut, und von weiteren Performances, von einer abendfüllenden Show sogar, wird gleich noch die Rede sein nach dieser nächsten Mundschuhmusik von Ihnen jetzt, Monika Rink. Auch diese haben Sie uns mitgebracht, von Luigi Arcetti und Bo Wieget, einen Schweizer Musiker und Performance-Künstler. Den Namen liest man auch in Ihren Büchern. Sie haben mit ihm zusammengearbeitet. Was hören wir denn da?
Ja, mit Bo Wieget verbindet mich eine längere Zusammenarbeit. Wir hören jetzt aus dem Album Low Tide Digitals, was er zusammen mit Luigi Arcetti gemacht hat, bereits 2009, einen sehr geräumigen, flächigen Track. Für mich birgt diese CD sehr viele verschiedene Konzentrationsräume abstrakter Art, in denen ich mich aber eigentlich sehr gerne aufhalte und in denen ich auch sehr gut arbeiten kann. Das ist jetzt bereits das erste Stück, wie gesagt, eher abstrakt und flächig. Später kommen auch sozusagen Stücke dazu, die eher Züge von Minimal Music haben, mit repetitiven Mustern, aber der Einstieg oder das Stück, mit dem diese CD eröffnet, ist eben sehr groß.
Stück 24, Musik von Luigi Arcetti und Bo Wieget, für die Schriftstellerin Monika Rink, unserem Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Das Floß auf dem Wannsee war eine spektakuläre, aber auch singuläre Aktion. Über fast 8 Jahre aber sind Sie, Frau Rink, mit der Rotten King Show aufgetreten. Show mit SCH. Und auch dieser Titel wieder eine pfiffige Namenswortbedeutungsdrehung aus Ihrem Namen und dem der Kollegin Ann Cotton. Was waren das für Shows?
Und Sabine Show.
Die Show. Genau. Was konnte man denn da sehen?
Die waren sehr unterschiedlich. Wir haben jede Show eigentlich nur ein einziges Mal gemacht. Wir haben uns ein Thema gegeben und damit befasst. Gewalt gegen Dinge war eines. Quallen, Eremit oder Kollektiv, eine der ersten. Wir haben eine gemacht zum Thema Kunst im Allgemeinen, zum Thema Reparatur, zum Thema Evolution. Und haben eben alles verwirklicht, was uns eingefallen ist. Das heißt, Assoziationen waren eo ipso Argumente. Wir haben Versuchsaufbauten gemacht. Wir haben allerdings auch ernsthafte Vorträge gehalten. Wir haben aber auch klamaukartige Dinge ausprobiert, vielleicht sogar die Naturgesetze etwas herausgefordert. In Wien wurde mir mit Hilfe von Feuerwerkskörpern eine Torte ins Gesicht gesprengt.
Was?
Es hat wirklich funktioniert.
Auf der Bühne,
auf der Bühne, während wir in einem kleinen Ofen Knack- und Backbrötchen verbrennen ließen.
Ich wollte gerade fragen, wo hat das denn immer stattgefunden?
Das immer an unterschiedlichen Orten.
Mhm. Auch in unterschiedlichen Städten also, ja?
Ja, ja. Also das war eben im Literaturhaus in Wien. Wir waren in Essen im Folkwang-Museum, im Haus der Berliner Festspiele. Einmal, dort durften wir allerdings keine Toaster verwenden. Deswegen haben wir die Toasts vorgetoastet und dann mit schwarzem Lackspray vollendet. Und ja, es waren einfach Abende von großer Fülle und Komplexität, die ich jetzt vielleicht auf eine Weise, die ihnen gar nicht entspricht, so runterbreche auf verschiedene Requisiten. Letztlich war es eben der Versuch, sich mit einem Thema möglichst umfassend zu befassen und dabei nichts auszulassen und alle Methoden gelten zu lassen.
Man, es ist ja auffällig, dass Veranstaltungen mit Lyrik eigentlich immer toll besucht sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch viele Leute gekommen sind. Vielleicht hat es sich auch rumgesprochen, was ihr zwei da
Tolles
macht. Ne?
Zu dritt, also Ann Cotton, Sabine Schoh und...
Jetzt komme ich, ne? Genau. Ja, Sabine Schoh, Ann Cotton und...
Deswegen schreibt man Jordan ja auch Show,
genau,
mit
deshalb
SCH.
Mit SCH, ne? Genau. Ich meine aber trotzdem nochmal diese Lyrikszene, also Slam Poetry hat eine ganz eigene Szene entwickelt mit einem ganz stabilen Publikum. Aber auch sonst würde ich schon sagen, strömen die Leute. Ich bin da oft überrascht, wenn ich selber auf Lesungen gehe, doch zu jeder so Lyrikveranstaltung doch, also sagen wir mal, sie strömen eher zu diesen Veranstaltungen, als dass sie die Bücher kaufen. Also der publizierte gedruckte Gedichtband, der führt doch immer noch eine prekäre Existenz, könnte man sagen, mit ganz geringen Auflagen. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, Monika Ring, früher haben sich die Verlage um ihre Autoren, die Autorinnen gesorgt, heute sei es umgekehrt. Um die Verlage müsse man sich Sorgen machen. Was ist das für eine Situation, auch für Sie?
Ich habe mich ja nun vor 2 Jahren entschlossen, meine Halbtagsstelle beim Radio aufzugeben und weil ich einerseits dachte, nun ausreichend Selbstvertrauen gesammelt zu haben, um das wagen zu können. Andererseits ist sich aber auch durch verschiedene Verpflichtungen nicht mehr so ohne weiteres unter einen Hut bringen lässt. Und jetzt habe ich schon den Eindruck, dass ich vom Schreiben leben kann, aber groteskerweise dabei nicht mehr zum Schreiben komme. Also das heißt, ich lebe vom Schreiben, ich lebe von Dozenturen, ich lebe vom Übersetzen, ich lebe von Auftragsarbeiten, von Poetik, Vorlesungen und all das ist sehr erfreulich. Allerdings dieses ganz losgelöste, freie Schreiben, das keinen Abgabetermin kennt, das kein vorgegebenes Thema kennt, ist manchmal etwas schwieriger zu rationalisieren oder als zu behaupten, als etwas, das jetzt getan werden müsse, als eben all diese durch Fristen unterstützten Auftragsarbeiten. Und live and learn. Also.
Wir haben es vorhin schon erwähnt und Sie haben selber erzählt, dass Sie ja, eine Kollegin von uns waren. Die haben beim Rundfunk gearbeitet, beim Inforadio vom RBB, Radio Berlin-Brandenburg. Das sehr lange, ne? Viele Jahre, eine Halbtagsstelle, aber trotzdem, sie haben in den Nachrichten gearbeitet. Was würden Sie sagen, hat denn diese Arbeit und Ihre Dichtung, wie hat sich das, war das eine völlig getrennte Welt eigentlich oder hat das eine oder das andere auch beeinflusst? Also ich könnte mir vorstellen, dass so auch so eine, das harte Nachrichtengeschäft, in dem man da tagtäglich zu tun hat, dass das doch irgendwie vielleicht auch eine Art von Einfluss gehabt hat auf Ihre Entwicklung, auf Ihre Lyrik, auf Ihre Sichtweise?
Ich war ja eher auf der technischen Seite. Also ich habe auch, ich habe zwar online auf inforadio.de einige Sendestrecken betreut, aber ich habe eigentlich keine genuin redaktionelle Arbeit gemacht. Ich war sozusagen Programmassistent, habe aber auch Software-Schulungen gegeben. Und natürlich gibt es Überschneidungen, weil es ja auch im Nachrichtengeschäft um die möglichst treffende, präzise Formulierung gehen sollte, die zumindest keine Konnotationen hat, die ich nicht mitgedacht habe oder nicht die falschen Konnotationen, je nach Themenlage. Und da wurde natürlich auch sehr viel über Sprache gesprochen, das ist klar. Was mich aber auch immer wieder fasziniert hat, waren eben diese fachsprachlichen Technikdiskurse. Es gab beim RBB Computerspezialisten, Entwickler, Systemadministratoren, die konnten die komplexesten Zusammenhänge auf eine so fantastische Art und Weise erklären, dass ich dachte, das ist wirklich auch hohe Kunst. Also auch auf ein Maß der Abstraktion einerseits nicht zu verlassen, aber es gleichzeitig so verständlich und durchschaubar werden zu lassen, ohne es zu simplifizieren, das hat mich immer wieder sehr beeindruckt.
Wenn Sie schon sagen, dass Sie selbst auch Software-Schulungen gemacht haben, welchen Einfluss würden Sie denn sagen, hat denn die digitale Welt oder die Digitalisierung auf die Dichtung, auf die Poesie gehabt? Wie in der Musik hat man den Eindruck, findet das meiste ja auch im Netz statt, ja? Also ich glaube, Sie haben da aber eher gemischte Gefühle, oder?
Nein, ich beobachte das. Ich bin sehr froh, dass es beides gibt. Es wird nach wie vor sehr schwer sein, beispielsweise für ein E-Book einen Literaturpreis zu bekommen, für eine besonders gut gestaltete Internetseite dafür wiederum einen Preis zu bekommen oder eingeladen zu werden. Also diese Art der Arbeiten, so gut sie sein mögen, ist quasi noch nicht im Literaturbetrieb insofern angekommen, als dass man dafür irgendeine Art von Finanzierung erreichen könnte. Und das finde ich eigentlich nicht fair. Das passiert quasi abgekoppelt davon.
Im Netz kann man ein weiteres interessantes Monika-Ring-Projekt verfolgen. Seit 1997 schon, wenn ich richtig liege, ja, kann man im Internet Ihr Begriffsstudio verfolgen. Mhm. Was machen Sie da?
Ja, das Begriffsstudio ist in gewisser Weise ein Texthybrid. Man kann es als Listengedicht betrachten. Man könnte es aber genauso gut als Titelsammlung, als kuratiertes Wörterbuch, als sprachwissenschaftliche Untersuchung von all dem, was der Diskurs, das Rauschen des Diskurses an Bemerkenswerten mit sich führt. Es geht auch um sprachliche Schönheiten, es geht um plötzliche Übereinstimmungen, Dinge, die sich ergeben. Es geht auch um Witze, letztlich um all das, was unvergesslich sein sollte, aber oft einfach untergeht. Und ich habe damit angefangen in den späten 90er Jahren, als ich mit zwei Freunden zusammen ein Poetry Café in der Kulturfabrik Lehrter Straße geführt habe. Das hieß damals Meyers Schöner Fleischsalon. Und wir hatten einige Stammgäste und es fing so an, dass ich manchmal, wenn ich nichts geschafft hatte in dieser Woche selbst zu schreiben und es auch niemand anderes gab, der gewillt gewesen wäre, sich auf der Bühne als Autor oder als Autorin zu geben, ich einfach meine Notizen vorlas. Also all das, was ich gefunden habe, von dem ich dachte, daraus ließe sich vielleicht auch mal etwas draus machen, etwas Neues mit anfangen oder Es sollte jedenfalls nicht vergessen werden. Und das war Nummer eins. Inzwischen gehe ich auf die 5000 zu. Es gab bei 1000 gab es eine kleine Publikation, erfreulicherweise, in der Edition Sudstein. Und jetzt würde ich gerne diese 5000 Begriffe mit neuen, auch teilweise online nicht lesbaren Kommentaren wieder in Buchform veröffentlichen. Und mal schauen.
Hören wir noch einmal Musik. Monika Renk hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Jetzt was Klassisches, ein Lied von Joseph Haydn. Das Leben ist ein Traum, nach dem Text von Johann Wilhelm Ludwig Gleim, prominenter Dichter im 18. Jahrhundert, heute reichlich vergessen. Was bedeutet Ihnen dieses Lied?
Haydn ist als Komponist, war jahrelang sehr, sehr, sehr eine große Freude für mich. Ich habe auch die eine oder andere Sache über Haydn geschrieben. Und dieses Lied, Das Leben ist ein Traum, ist mir aber besonders lieb, eben in der Aufnahme von Christian Gerhaher mit Gerold Huber am Klavier. Und Sie werden gleich hören können, wie zart, wie spielerisch, wie tänzerisch und wie leise dieses Leben als Traum sich da formiert. Und es heißt ja, in dem Text, wir schlüpfen in die Welt und schweben mit jungem Zahn und frischem Gaumen. Das muss ich auf Traum reimen. Also mit einem sehr, sehr jungen Mund schweben wir da auf dem Warm und Schaum der Welt, bis wir nicht mehr an Erde kleben. Aber von dort aus geht es dann natürlich doch am Ende wieder in die Erde hinab. Die letzte Antwort auf die Frage, was ist das Leben, höre ich fragen, bleibt aber dennoch, das Leben ist ein Traum.
Das Leben ist ein Traum von Joseph Haydn. Für Monika Rink haben wir dieses Lied gespielt, unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Gleich zwei neue Bücher von Ihnen sind im letzten Jahr erschienen, Monika Rink, weithin und euphorisch besprochen. Vor allem ein opulentes Lesebuch im großen S. Fischer Verlag mit über 500 Seiten. Querschnitt durch Ihr Gesamtwerk, pünktlich zum 50. Geburtstag erschienen. Schönes Geschenk, vermute ich jedenfalls. Ja. Champagner für die Pferde, ein herrlicher Titel. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie darin blättern?
Das ist natürlich höchst erfreulich, aber ich merke bei Lesereisen immer auch wieder, wie schwer dieses Buch ist.
Das ist ein ganz schönes Gewicht. Ne? Ja. Weil der Titel ist eine Marilyn Monroe-Anspielung, habe ich gelernt. Ne?
Nicht ganz. Also es geht um Verschwendung, Vergeudung, Dosierung natürlich. Es geht letztlich um Pferderennen, aber eben auch um einen Barkeeper, der einmal gesagt haben muss, ich kann natürlich nicht von den Leuten leben, die sich den ganzen Abend an einem einzigen Martini-Cocktail festhalten. Ich lebe von denen, die in die Bar kommen und rufen und jetzt Champagner für die Pferde. Und das spielt eben auch ein bisschen mit der Frage, die Fülle, die dieses Buch abbildet, Champagner für die Pferde, ist überhaupt gewollt? Hat es überhaupt Sinn? Ist es zweckvoll, dieses Buch zu machen? Und sagt dazu dann eben wieder, ja, soll aber nicht missverstanden werden als ein Statement zur Nachhaltigkeit.
Neben dem Champagner-Lesebuch gibt es auch diesen neuen Gedichtband von Ihnen, aus dem wir vorhin das Gedicht gehört haben wieder Wacker herausgebracht vom Cookbooks Verlag, der Ihnen schon viele Jahre treu ist, oder Sie ihm. Alle Türen heißt er ja. Und ja, darin gibt es dieses Kapitel, über das Sie vorhin schon kurz gesprochen haben, Monika Ring, das Prinzip der Operette und seine Grenzen. Und damit spähen wir auch schon auf die nächste, die letzte Musik in diesen Zwischentönen. Zunächst aber erstmal prinzipiell, Frau Ring, Sie scheinen eine wirkliche Operettenliebhaberin zu sein. Wie das?
Ja, wobei sich meine Operettenliebe auf Offenbach beschränkt.
Also
größtenteils,
nur, ja.
Ja. Es gibt natürlich auch entsetzliche Offenbach-Inszenierungen. Das, ja, also es ist keine generelle Liebe, aber eine unglaubliche Begeisterung dafür, wenn es richtig gemacht wird. Und es geht auch eben um diesen Witz, die Beschleunigung, das sich lustig machen über Autoritäten, über das gesamten Kosmos, für den Offenbach steht, über den ja dann Krakauer im Exil auch das Buch geschrieben hat, Offenbach und seine Zeit, was wiederum Adorno ihm um die Ohren gehauen hat. Da ist ein, aber Sie machen Zeichen?
Nein, da wollte ich gerade drauf hinaus. Mhm. Darin beziehen Sie sich auf einem Gedicht, auf diesen Brief von Theodor W. Adorno an Siegfried Krakauer, über der eine vernichtende Kritik von Krakauers Buch über Jacques Offenbach. Was haben Sie da zuerst gelesen? Haben Sie das Buch von Krakauer gelesen oder dann Adornos Vernichtung praktisch dieses Buches?
Unterzeichnet mit Für immer dein Teddy.
Für immer dein Teddy.
Eigentlich bin ich mit Offenbach aufgewachsen. Also,
ach, tatsächlich?
Ich habe manchmal den Eindruck, ich habe die Hälfte meiner Pubertät damit verbracht, die Alexanderschlacht zu puzzeln und abwechselnd The Wall und Offenbach zu hören.
The Wall von Pink Floyd.
Ja. Und also Offenbach begleitet mich einfach schon enorm lange. Das war auch Musik, die mein Vater sehr schätzte. Mhm. Zu meinen Lieblingsoperetten gehören eben auch die Banditen.
Aus denen wir jetzt gleich noch was hören. Ja. Was hat es mit dieser Oper auf sich?
Das ist eine Oper, an deren Ende sich die Banditen eigentlich als die weniger korrupte Bande herausstellt, als es der Schatzmeister der Regierung ist, weswegen am Ende der Räuberhauptmann Falsa Kapar zum Polizeihauptmann gemacht wird. Und in dem Stück, das ich ausgesucht habe, das etwa 5 Minuten lang ist, werden die gesamten Verwicklungen der Operette auseinandergedröselt und in ein fahriges, doch absolut begeisterndes Finale überführt. Das heißt Spitzbube, du Halunke, Schuft, und wendet sich dann eben an den korrupten Schatzmeister, und innerhalb von kürzester Zeit dreht sich das Blatt mehrfach. Und es ist wirklich eine karnevaleske Version von verkehrter Welt mit glücklichem Ausgang.
Auch diese Aufnahme dieser Oper haben Sie uns mitgebracht, eine Inszenierung der Oper Köln unter der Leitung von Sir John Eliot Gardiner. Herzlichen Dank, Monika Ring, für Ihren Besuch hier bei den Zwischentönen. Alles Gute Ihnen.
Danke Ihnen.
Und das waren dann die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche wird die Videokünstlerin Maria Fedder zu Gast bei meiner Kollegin Marietta Schwarz sein. Ich bin Joachim Scholl, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche uns allen noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Ja, und nun noch Jacques Offenbach.
Was soll der Lärm, was soll das Schreien?
Man will mich erwürgen, kommt mich befreien.
Es ist ein Dieb, der elende Wicht.
Er ist ein Dieb, ein elender Wicht.
Die 3 Millionen zahlt er uns nicht.
Dieser Mensch ist verrückt, hört ihn nicht mehr.
Eures Kassierers Kasse ist leer.
Es war, was ich höre.
Oh, mein Prinz, ich erklär.
So erklärt, ohne Zögern mir.
Still, was ertönet dort? Höret ihr?
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.